Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Andrea Wieser.
Ingrid Brodnik, Sie sind Journalistin und Autorin. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, guten Tag.
Wir sprechen uns im Zuge Ihres neuen Buches wieder die Verrohung. Es geht um die Zerstörung öffentlicher Debatten durch gezielte, aggressive Argumentationstechniken. Ein aktuelles Beispiel nennen Sie gleich zu Anfang Ihres Buches, damit wir gleich wissen, worum es geht. Herbert Kickl hat Alexander van der Bellen als Bundespräsidenten massiv diffamiert. Ein Beispiel, die Mumie in der Hofburg, die im Wachkoma liegt. Für Sie ist da die Grenze überschritten. Wo ist denn die Grenze in der politischen Debatte? Was ist bewusste Provokation und wo geht es einfach zu weit?
Ehrlich gesagt, da gibt es ja nicht unbedingt den einen Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin. Ich meine, manches kann so schlimm werden, dass strafrechtlich es Konsequenzen gibt. Dann geht es garantiert zu weit. Aber ich glaube, es geht auch für mich als Einzelne darum, dass es meine Geschmacksgrenzen oft überschritten werden bei der Art, wie in der Politik miteinander gesprochen wird. Mhm. Und mich beschäftigt sehr die Frage, wie reagiere ich in solchen Fällen? Und eine Antwort kann sein, dass man zum Beispiel analysiert, was passiert da gerade, es einordnet. Ich gebe nur ein Beispiel. Sie haben diese Unfreundlichkeit von Herbert Kickl zitiert. Es ist die Beleidigung ein politisches Instrument, weil wer beleidigt, kriegt Aufmerksamkeit. Das, der Tabubruch ist eine Möglichkeit, sichtbar zu sein. Und noch mehr als das, bei der Recherche für mein Buch hat mich echt fasziniert, die Beleidigung kann auch eine Methode sein, um den eigenen Fans zu signalisieren, die Person ist so unglaubwürdig, die ist korrupt oder bösartig, der müsst ihr nicht zuhören. Man nennt das Ad hominem-Attacken. Mhm. Nur eine Sache, Donald Trump, der ist ja als Provokateur bekannt, der nutzt oft Ad hominem-Attacken, also sagt auch arge Dinge über Joe Biden, dass er korrupt wäre oder verschlafen. Und wenn ich so die Glaubwürdigkeit, den Charakter der anderen Person schlecht rede, sage ich meinen Fans auch, egal was die Person sagt, ihr müsst den Argumenten nicht zuhören. Die Person ist nicht fähig, ein faires Argument einzubringen. Worauf ich hinaus will, ist, sich vor Augen zu führen, dass harte Rhetorik auch einfach ein Trick sein kann, damit zum Beispiel manche Leute nicht mehr zuhören wollen.
Ein Phänomen, das Sie auch ansprechen, ist ein Silencing, also ein Verstummen jener Personen, die angegriffen werden. Das passiert vor allem bei Frauen in öffentlichen Ämtern sehr viel. Worauf ist das zurückzuführen?
Genau, es gibt sogar eine Studie in Norwegen, da wurden Männer und Frauen befragt und es zeigte sich, dass Frauen noch mal öfters angeben, zu gewissen Themen nicht mehr ihre Meinung äußern zu wollen, wenn sie zum Beispiel selbst Hassrede erlebt haben. Also es ist eine gesellschaftliche Gefahr, wenn der Umgangston so verroht, dass manche Leute sagen, dann diskutiere ich nicht mehr mit. Und bei Frauen scheint das besonders stark ausgeprägt zu sein. Ich kann hier nur Vermutungen aufstellen, aber eine Vermutung meinerseits ist, dass Frauen natürlich lernen, dass die Welt oft ein unsicherer Ort für sie sein kann, dass Frauen zum Beispiel, was sexualisierte Gewalt betrifft, auch natürlich ganz besonders betroffen sind und viele Beleidigungen zum Beispiel, die Frauen gerade abbekommen, die werden auch so sexistisch, gehen unter die Gürtellinie und die Gefahr ist, dass hier vielleicht auch das Sicherheitsgefühl von Frauen getroffen wird, dass sie sagen, ich möchte nicht Gefahr laufen, dass jemand wirklich gegen mich auch was unternimmt. Das ist nur eine Vermutung, aber man muss davon ausgehen, dass dieser harte Umgangston manche Gruppen mehr verdrängt und dass es ein gesellschaftlicher Rückschritt ist, wenn zum Beispiel Frauen dann weniger das Wort ergreifen.
Ihr Buch ist gefüllt mit Lösungsansätzen auch. Also Sie gehen auch an das Thema ran und sagen, Quo Vadis, wohin können wir gehen mit diesen Erkenntnissen? Jetzt, wie Sie angesprochen haben, das politische Geschäft hat eine raue Debattenkultur. Aber welche konkreten Lösungsvorschläge haben Sie für die politischen Gegner an dieser Stelle?
Naja, das eine ist, ich glaube, es braucht tatsächlich eine harte Kante zum Teil. Also wenn wir sagen, diese aggressive Tonalität, die geht zu weit, ist eine Lösung tatsächlich die Klage. Ich erinnere, vor ein paar Jahren hat der Moderator Armin Wolf den damaligen FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache geklagt, weil dieser ihm quasi Lügen unterstellt hat. Mhm. Es kam zu einem außergerichtlichen Vergleich. Heinz-Christian Strache musste sogar ziemlich viel Geld zahlen, das dann gespendet wurde. Das war ein Erfolg. Und wichtiger ist noch, Klagen oder rechtliche Sanktionen haben eine positive Wirkung. Da gibt es eine neue Studie aus der Schweiz. Da wurden Dutzende Leute, die polizeilich angezeigt worden sind, wegen Hasskommentaren kontaktiert. 4 Personen haben tatsächlich Interviews gegeben. Das ist nicht viel, aber ist ein bemerkenswerter Befund, der herauskam. Weil diese Personen haben daran doch, sind zurückhaltender geworden, so zu posten. Das heißt, sie wollten sich ihr Leben nicht weiter schlecht machen. Sie wollten nicht weitere negative Konsequenzen haben. Das heißt, Klagen ist die härteste Form. Aber es gibt auch andere Methoden, wie wir wieder eine respektvollere oder zumindest weniger derbe Debatte haben können.
Ein Punkt ist gemeinsam Resilienz fördern. Was ist damit gemeint? Wie kann das funktionieren?
Wenn ich glaube, das sind viele Unterpunkte, aber wenn ich eine konkrete Empfehlung geben darf, zum Beispiel ist dieses Festhalten an Empathie, das ist ein unglaublich effizienter Kniff. Zum Beispiel kann Empathie sogar bei Leuten etwas bewirken, die sich total im Ton vergriffen haben. Da gibt es eine Untersuchung von Professor Hangartner, Kollegen und Kolleginnen, die haben sich wirklich rassistische Posts auf Twitter, jetzt Ex, angesehen und die haben dann geschaut, wenn man darauf reagiert, was funktioniert. Und was funktioniert hat, war, dass man an Empathie appelliert hat, also den Leuten gesagt hat, wie würde es denn dir gehen, wenn du zum Beispiel auch geflüchtet bist? Und es war so, dass in 8% der Fälle die Leute ihre Posts selbst wieder gelöscht haben. Und das finde ich bemerkenswert, weil wir oft glauben, das Klima ist so verrot, da kann man gar nichts machen oder das bringt einfach nichts. Es bringt ein bisschen was. Also, dass man nicht einfach von vornherein aufgibt, sondern mal ausprobiert, ob vielleicht auch ein Appell an Empathie was bringt, ist ein Zugang.
Die meisten Zuseher werden Ihnen recht geben, wenn wir sagen, die Debattenkultur hat sich nochmal verschärft in der Corona-Krise. Diese Pandemie hat nochmal dazu geführt, auf Social Media, auch im privaten Kontext, dass Diskussionen schärfer geworden sind. Sehen Sie da ein bisschen eine Beruhigung oder eine Entwicklung in ruhigere Gewässer oder sind wir auf diesem scharfen Level stehen geblieben?
Ehrlich gesagt, ich war inmitten der Pandemie hoffnungsvoller, dass wenn die Pandemie vorbei ist, sehr viele Probleme, ehrlich gesagt, vorüber sind. Diese Hoffnung hat sich so nicht zu 100% eingelöst. Natürlich ist insgesamt vieles jetzt etwas beruhigter. Wir sehen aber, dass manche Menschen noch sehr viel Groll mit sich tragen. Und wenn ich merke, dass jemand noch wirklich sehr viel auch Wut oder auch Vorwürfe hat, meine Empfehlung ist, die Emotion, die Menschen haben, mal grundsätzlich als gegeben hinnehmen und dann wieder versuchen, Gemeinsamkeiten aufzubauen. Also eine Möglichkeit ist, dass man mal mit einer Frage kommt und sagt, aha, was hat dich denn in der Zeit so getroffen? Wie war das für dich? Also dass man auch durchaus Leute erzählen lässt, aber dann auch wieder schaut, Gemeinsamkeiten betonen. Das kann sein Wertschätzung. Ich weiß, du bist ein total einfühlsamer Mensch und ich schätze dich in dem und dem Punkt. Da sind wir vielleicht nicht einer Meinung, aber dass man so schrittweise wieder ins Gespräch kommt. Ich wünschte wirklich, dass es so das eine Wundermittel gäbe, mit dem man wieder ins Gespräch kommt. Ich muss Ihnen sagen, man kann es probieren und manchmal werden Leute, wenn man sehr einfühlsam diskutiert, darauf eingehen, aber manchmal wird es nicht klappen. Das ist eine ganz wichtige Beobachtung beim Diskutieren. Wenn man merkt, es funktioniert nicht und nicht, niemand ist perfekt. Auch Sie müssen nicht perfekt immer die Antwort auf alles haben. Man kann auch mal eine Debatte liegen lassen oder sagen, komm, lass uns über ein anderes Thema mal sprechen. Es ist in unserer Gesellschaft, werden es wir nie schaffen, alle einer Meinung zu sein. Manchmal hilft es schon, wenn ich eine Beziehung weiter pflegen kann und wir aber noch genug Gemeinsamkeiten pflegen, um, was weiß ich, Freunde, Freundinnen bleiben zu können oder nebeneinander im Büro arbeiten zu können.
Ja, dann sage ich herzlichen Dank für den Impuls, ja, und wünsche Ihnen noch viel Glück mit dem Buch. Danke.
Danke sehr.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.